Liebe Schwestern und Brüder, der Text für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium. Am Anfang von Kapitel 9 heilt Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und es folgt eine lange Diskussion, ob Jesus diesen Mann wirklich geheilt hat und ob er sowas am Sabbat tun darf. An diesem Streit waren die Pharisäer beteiligt, die die Rolle der religiösen Behörde erfüllten. Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Geheilte aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll. Hier beginnt unser Predigttext. Diese Geschichte ist ganz typisch für den Evangelisten Johannes. Sein Evangelium ist voll von Erzählungen, in denen einzelne Menschen Jesus begegnen. Die anderen Evangelisten zeigen sozusagen das Panorama. Sie erzählen von vielen unterschiedlichen Begegnungen. Johannes dagegen sucht sich eine Art Großaufnahmen aus, die er wie an uns heranzoomt, in denen es zu 1:1 Begegnungen mit Jesus kommt. Nikodemus oder die Frau am Jakobsbrunnen, Maria und Martha, der Blindgeborene. Und diese Begegnungen verändern das Leben. Und wir als Leser und Hörer werden mit hineingenommen in diese Veränderungen. Und immer wird am Ende des Kapitels gefragt: Was machst du jetzt mit dem, was du gerade erfahren hast? In unserem Predigttext wird diese Frage zweimal gestellt. Einmal in der Begegnung Jesu mit dem Geheilten und dann in dem Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Jesus hört, dass der Geheilte aus der Synagoge ausgestoßen wird. Und hier spiegelt sich die Lebenswelt derer wieder, an die das Johannesevangelium zuerst ging. Denn die Leser von damals wussten, was damit gemeint war. Das hieß nämlich nicht einfach nur Hausverbot für ein Gebäude in der Stadt. Nein, der Ausschluss aus der Synagoge bedeutet Ausschluss aus der sozialen Gesellschaft, Ausschluss aus dem Gottesvolk. Dieser Mann wird sozusagen exkommuniziert. Und die Pharisäer schließen ihn von Gottes Liebe aus und sprechen ihm ab, dass er zu Gott gehört. Ohne Rechte, ohne Heimat, ohne Perspektive. So steht jetzt dieser von Jesus geheilte Mann da. Allein auf weiter Flur, verloren, verlassen. Wer merkt eigentlich, wenn es dir mal miserabel geht? Wer steht an deiner Seite? Da kommt dieser Halbsatz im Vers 35. Jesus hörte und suchte ihn auf. Ein Kapitel später bezeichnet sich Jesus als guter Hirte. Und hier zeigt er schon praktisch, was er damit meint. Er sucht den Verlorenen, den Ausgestoßenen, dem, von dem keiner mehr was wissen will. Jesus sucht dich dort, wo du gerade bist. Es gibt keinen Ort auf der Welt, und wenn er noch so abgelegen, hässlich und trostlos sein mag, an den Jesus nicht hingeht und sucht und findet. Er ist sich nämlich nicht zu fein, sich auf den Weg zu machen. Und als er dann den Geheilten endlich gefunden hat, spricht er ihn an. Er stellt ihm die Frage: Überlegst du noch oder vertraust du schon? Und die Antwort des Geheilten ist eindeutig. Er fängt keine theologischen Diskussionen an. Er stellt auch nicht alle möglichen Fragen nach dem Motto, was ich schon immer mal von dir wissen wollte. Und er macht Jesus auch keine Vorwürfe. Vielleicht weiß er ja noch nicht einmal, wer da vor ihm ist. Jesus hat ihn geheilt, indem er ihm Matsch auf die Augen geschmiert hat und ihn dann zum Waschen wegschickte. Und da konnte er noch nicht sehen. Und als er wiederkam, war Jesus weg. Er hätte also Grund, viele Fragen zu stellen. Aber eine einzige reicht ihm. Sage mir, wer es ist, dem ich vertrauen soll, und ich werde es tun. Überlegst du noch? Diskutierst du noch? Fragst du noch? Oder vertraust du schon? Es spricht ja nichts dagegen, zu überlegen, zu diskutieren und zu fragen. Das gehört in meinen Augen zu einem gesunden Glauben dazu. Doch vor dem Allen kommt das Vertrauen. So wie das Kind, das von der Mauer in die Arme des Vaters springt, voller Vertrauen darauf, dass er stark genug ist, es aufzufangen. Überlegst du noch oder vertraust du schon? Die zweite Begegnung hat es in sich. Quasi schwenkt die Kamera um, weg vom geheilten Mann zu Jesu Füßen, hin zu den Pharisäern. Worum geht es hier? Immer wieder fallen die Worte sehend und blind. Und wir werden an den Anfang von Kapitel 9 erinnert. Da haben nämlich die Jünger Jesus gefragt, wegen welcher Sünden der Mann blind ist. Das Verständnis der Menschen zu dieser Zeit war so: eine schwere Krankheit ist die Strafe Gottes für die Sünden eines Menschen. Jesus sagt nun, durch sein Kommen in diese Welt vollzieht sich ein Gericht. In einem Gericht wird ein ungerechter Zustand angeklagt. Es werden Verhältnisse gerade gerückt, sodass wieder Gerechtigkeit herrscht. Jesus kommt in diese Welt und er ordnet Verhältnisse neu. Um genauer zu sein, er dreht sie um. Bisher hieß es, wer blind ist, ist ein Sünder. Wer sehen kann und Gottes Gebote hält, ist ein Gerechter. Wer blind ist, lebt fern von Gott. Niemals durfte ein Blinder so weit ins Innere des Tempels gehen wie ein Sehender. Der Blindgeborene sitzt vor dem Tempel und bettet. Wer blind ist, lebt fern von Gott. Und andersherum, wer sehen kann und Gottes Gebote hält, dem ist Gott nah. Und Jesus dreht es um. Er nennt die Blinden sehend. Er macht sie sehend. Er sagt, dass ab nun gilt, wer blind ist, dem ist Gott nah. Und Gott selbst macht sich auf den Weg, um diese Menschen zu suchen. Denn Jesus nimmt sich die Zeit und läuft diesem angeblich so gottverlassenen Menschen hinterher. Und er sagt zu den Pharisäern: genau ihr, die ihr euch sicher seid, dass Gott auf eurer Seite ist, ihr lebt in Gottes Ferne. Ihr habt euch ein Netz aus Sicherheit gespannt, aus Sätzen und Regeln, die euch sagen, was richtig und falsch ist, was Gott gefällt und was er verurteilt. Ihr haltet euch an diese Sätze und achtet peinlich darauf, dass auch alle anderen nach ihnen leben. Denn ihr wollt Gott gefallen. Ihr wollt ihm nahe sein. Ihr wollt ihn besser verstehen und tun, was er von euch fordert. Ihr armen Pharisäer, ihr lebt an eurer Berufung vorbei. Gott beruft euch nicht dazu, an Traditionen und Gesetzen festzuhalten. Er tut vor euren Augen ein Wunder und ihr verschließt die Augen. Ihr ertragt es nicht, dass euer Weltbild durcheinander gerät. Ihr seid die wahren Blinden. Ihr ladet Schuld auf euch, weil ihr das Gesetz anbetet und Gott in eurem Leben keinen Raum gibt. Weil ihr sagt, wir können sehen. Wir wissen, was Gott gefällt und was Sünde ist. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Und ich merke, das, was Jesus sagt, regt mich auf. Es rüttelt mich auf aus einem recht problemlosen Leben und es stört mich. Wir bekommen unser Leben doch ganz gut auf die Reihe. Wir haben die Gemeinde, Familie, einen Job, ein soziales Netz, das uns auffängt, Krankenkasse und Altersvorsorge. Wir kennen die Bibel, wir wissen, wie man mit Gott lebt, wir können das Glaubensbekenntnis und wir wissen auch, wie man anständig betet und so lebt, dass es Gott die Ehre gibt. Wir sind doch nicht die hilfsbedürftigen Blinden. Ich glaube, manchmal sind wir doch eher die Pharisäer. Zumindest trifft es auf mich zu, eben weil ich merke, wie mich diese Worte aufregen. Würde das, was ich Jesus gerade in den Mund gelegt habe, nicht auf mich zutreffen, könnte ich lächelnd darüber hinweghören. Aber es wühlt mich auf, es fordert mich heraus, es lässt mich nicht ruhig bleiben. Ich bin schon wie die Pharisäer, drin im sicheren Nest. Meine Woche ist gut geplant, im Voraus, mit Vorbereitungszeit und Terminen. Und bei den wenigsten davon habe ich mit Nichtchristen zu tun, auch in meiner Freizeit nicht. Ich bin nicht bei den sogenannten Gottverlassenen und ich suche sie auch nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Passt denn Jesus noch in meinen Terminkalender? Seine Worte regen mich auf und sie scheuchen mich auf aus meiner Gemütlichkeit. Und ich merke, das ist gut. Wem Gott die Augen öffnet, den lässt er die Welt im Licht seiner Liebe sehen. Das erschöpft sich nicht in stiller Betrachtung, die man ganz beschaulich für sich genießen kann. Gott öffnet uns die Augen, damit wir sehend werden. Und damit wir frei werden, uns den Herausforderungen des Lebens zu stellen, statt ins Leere zu gucken oder wegzuschauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.